Wasser tropfte von der metallenen Decke des Bootes auf das Papier von Leonard von Quirm. Er wischte es fort. Andere Personen hätten es vielleicht als langweilig empfunden, allein in einer Blechbüchse unter einem namenlosen Landungssteg zu warten, aber in Leonards Vorstellungswelt gab es für Langeweile keinen Platz. Geistesabwesend skizzierte er ein verbessertes Belüftungssystem. Er beobachtete seine eigene Hand. Sie entwickelte ein seltsames Eigenleben und bezog ihre Anweisungen aus einem anderen Teil des Kopfes, als sie das Schnittdiagramm eines viel größeren Bootes für Fahrten unter Wasser zeichnete. Hier und hier und hier keine Pedale, sondern eine Bank aus 100 Rudern. Leonards Stift strich übers Papier. Jedes bedient von einem muskulösen und nur knapp bekleideten jungen Krieger. Ein Boot, das unentdeckt unter Schiffen dahinglitt, Truppen dorthin brachte, wo sie gebraucht wurden. Und hier eine große Säge, um den Rumpf feindlicher Schiffe aufzureißen, wenn das Boot mit ausreichend hoher Geschwindigkeit fuhr. Und hier Röhren. Leonard verharrte und betrachtete die Zeichnung eine Zeit lang. Dann seufzte er und zerriss das Blatt. Mumm beobachtete das Geschehen von der Düne aus. Er hörte kaum etwas, aber darauf kam es nicht an. Angua setzte sich neben ihn. »Es klappt, nicht wahr?« fragte sie.
»Ja.«
»Was hat er vor?«
»Oh, vermutlich nimmt er ihre Waffen und lässt sie dann gehen.«
»Warum gehorchen ihm die Leute?« fragte Angua.
»Nun, du bist eine Freundin, und deshalb...«
»Das ist etwas anderes. Ich liebe ihn, weil er freundlich ist, ohne darüber nachzudenken. Er achtet nicht auf seine eigenen Gedanken, so wie andere Leute. Wenn er etwas Gutes tut, so geht es ihm nicht darum, etwas auszugleichen. Er ist so einfach. Wie dem auch sei, ich bin ein Wolf, der unter Menschen lebt. Und es gibt einen Namen für Wölfe, die unter Menschen leben. Er braucht nur nach mir zu pfeifen. Ich würde sofort zu ihm laufen.«
Mumm versuchte, seine Verlegenheit zu verbergen. Angua lächelte.
»Keine Sorge, Herr Mumm. Du hast es selbst gesagt. Früher oder später sind wir alle jemandes Hund.«
»Es ist wie Hypnose«, sagte Mumm rasch. »Die Leute folgen ihm, um festzustellen, was als nächstes passiert. Sie sagen sich, dass sie nur für eine Weile mitgehen und jederzeit damit aufhören können. Aber sie wollen es gar nicht. Es ist Magie.«
»Nein. Hast du ihn jemals aufmerksam beobachtet? Ich wette, er wusste alles über Jabbar, nachdem er 10 Minuten lang mit ihm gesprochen hatte. Bestimmt kennt er den Namen aller Kamele. Und er vergisst nichts. Normalerweise zeigen die Leute kein großes Interesse an anderen Leuten.«
Anguas Finger hinterließen bedeutungslose Muster im Sand.
»Er gibt anderen Personen das Gefühl, dass sie wichtig sind.«
»So wie Politiker«, warf Mumm ein.
»Nein, bei Politikern sieht die Sache ganz anders aus, glaub mir. Ich schätze, Lord Vetinari erinnert sich an persönliche Dinge.«
»Oh, da kannst du sicher sein.«
»Aber Karotte zeigt Interesse. Er denkt nicht einmal darüber nach. Er schafft in seinem Kopf Platz für andere Personen. Er zeigt Interesse, und deshalb glauben die Leute, dass sie interessant sind. Sie fühlen sich besser, wenn er zugegen ist.«
Mumm senkte den Blick und beobachtete, wie Anguas Finger weitere Muster in den Sand malten. »Wir alle verändern uns in der Wüste«, dachte er. »Hier ist es nicht wie in der Stadt, die Gedanken umschließt und einengt. Hier spürt man, wie sich das eigene Bewusstsein bis zum Horizont erweitert. Kein Wunder, dass an solchen Orten Religionen entstehen. Und plötzlich bin ich hier, obwohl ich hier eigentlich gar nichts zu suchen habe, und versuche, meine Pflicht zu erfüllen. Warum?
Weil ich so verdammt dumm bin. Weil ich mir nicht die Zeit nehme, gründlich nachzudenken, bevor ich jemanden verfolge. Das ist der Grund. Selbst Karotte weiß es besser. Ich wäre Ahmeds Schiff einfach hinterhergejagt, ohne an die Konsequenzen zu denken. Aber er war klug genug, zuerst zu mir zu kommen und Bericht zu erstatten. Er verhielt sich so, wie sich jemand verhalten sollte, der Verantwortung trägt. Ich hingegen...
Vetinaris Terrier, sagte Mumm laut. Zuerst verfolgen und später darüber nachdenken.
Er blickte zur fernen Stadt Gebra. Dort wartete ein klatschianisches Heer. Und weiter dort drüben standen die Regimenter von Ankh-Morpork. Und er hatte nur eine Handvoll Leute und keinen Plan, weil er so dumm gewesen war, sofort die Verfolgung aufzunehmen.
»Mir blieb keine Wahl«, sagte er. »Kein Polizist hätte einen Verdächtigen wie Ahmed entkommen lassen.«
Erneut hatte er den Eindruck, dass er einem Problem gegenüberstand, das im Grunde genommen gar kein Problem war. Es war so offensichtlich. Er selbst stellte das Problem dar, weil er nicht richtig dachte. Eigentlich hatte er überhaupt nicht gedacht. Er sah zum klatschianischen Kontingent hinunter. Die Soldaten waren inzwischen bis auf den Lendenschurz entkleidet und zeigten die typische Verlegenheit von Männern, die nur noch ihre Unterhosen tragen. Karottes weißer Umhang flatterte weiter in der Brise. »Er ist kaum einen Tag hier«, dachte Mumm, »und schon trägt er die Wüste wie ein paar Sandalen.«